Maren Urner. Raus aus der ewigen Dauerkrise. Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. Gelesen von Nadine Zerdam und Arvid Schalle.
Was wäre, wenn wir die Krisen nicht als Krisen sehen würden, sondern als Umstände, die wir ändern können? Viele Menschen werden immer unglücklicher, weil sie zwischen Eurokrise, Bildungskrise und Klimakrise gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen. Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen in ihrem Job, ihrer Beziehung oder mit der Familie überfordert. Ein auswegloser Kreislauf. Oder doch nicht? Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner meint, um persönliche und gesellschaftliche Probleme zu lösen, brauchen wir neue Denkmuster. Wir müssen endlich wieder lernen, neugierig und lösungsorientiert nach vorn zu schauen. Mithilfe neuester Erkenntnisse aus der Wissenschaft und positiven Psychologie zeigen dir die Blinks zu ihrem Buch, warum uns das so schwerfällt und was wir tun können, um den Krisenmodus zu verlassen und endlich wieder glücklicher zu sein.
Blink Nummer 1. Spoiler. Es gibt keine Dauerkrisen.
Eine Bank steht schon wieder kurz vor der Pleite? Ach ja, die ewige Finanzkrise. Die AfD hat 2 Prozentpunkte dazu gewonnen? Eine politische Vertrauenskrise. Und dein Bekannter hat spontan seinen Job hingeschmissen? Der hat doch bestimmt eine Sinnkrise. Anscheinend sind wir von Dauerkrisen umgeben und kommen gar nicht mehr raus. Aber sind das wirklich alles Krisen? Die antiken Griechen verstanden unter Krisis lediglich eine Entscheidung oder Meinung. In der deutschen Sprache wurde der Begriff zuerst von Medizinern benutzt. Er bezeichnete eine entscheidende Krankheitsphase bei Fieberpatienten, die gut oder schlecht ausgehen konnte. Dass wir Krisen als etwas Negatives empfinden, ist also neu. Eines ist jedoch geblieben. Eine Krise ist per Definitionem ein vorübergehender Zustand. Die Bezeichnung Dauerkrise ist daher genauso absurd wie der tägliche Weltuntergang. Was viele Menschen als solche betiteln, sind in Wahrheit langfristige Zustände. Und die können wir ändern. Denn alles beginnt in unserem Kopf. Wenn wir unser Denken neu ausrichten, können wir Lösungen für viele dieser Probleme finden und damit zu einem glücklicheren Leben gelangen. Doch zunächst werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Was steckt wirklich hinter den vermeintlichen Krisen? Fangen wir im Privaten an. Die einen streben nach Selbstoptimierung, die anderen wollen immer mehr Einfluss und wieder andere brauchen einen Adrenalinkick nach dem anderen. Die Autorin hat sich gefragt, ob nicht mehr hinter diesen Sinnkrisen steckt, und eines Tages hat es in ihrem Kopf plopp gemacht. Was all die kriselnden Menschen eint, ist doch die Suche nach dem Glück. Sie schaffen es nur nie, es zu finden, weil sie eine falsche Vorstellung davon haben, was sie glücklich macht. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist die Annahme, dass Geld zufrieden macht. Mehrere Studien haben gezeigt, dass der Anstieg des Glücks in den oberen Einkommensklassen nur noch minimal ist. Trotzdem glauben wir daran und sind deshalb nie zufrieden mit dem, was wir haben. Das zeigt eine Studie des Ökonomen David Clillingsmith aus dem Jahr 2016. Er stellte seinen Teilnehmern die Frage, welches Einkommen benötigen sie, um glücklich zu sein? Wer bereits $30.000 verdiente, sagte 50.000. Und wer schon 100.000 hatte, sagte 200.000.
Wir können festhalten, dass viele Krisen in Wahrheit veränderbare Umstände sind. Auf persönlicher Ebene steckt oftmals eine aussichtslose Suche nach Glück dahinter.
Nicht nur im Privaten sind viele Menschen unglücklich, auch auf gesellschaftlicher Ebene läuft einiges schief.
Blink Nummer 2. Irrglauben in Wissenschaft und Gesellschaft.
Ob Impfgegner, Corona-Leugner oder Klimaskeptiker. Ein Teil der Bevölkerung steht mit den Naturwissenschaften auf Kriegsfuß. Was manchmal als Wissenschaftskrise bezeichnet wird, ist bei näherem Hinsehen jedoch keine Krise. Es ist ein Dauerzustand, der durch mehrere Missverständnisse darüber verursacht wird, wie Wissenschaft und Wissensvermittlung funktionieren. Ein Irrglaube besteht darin, dass Fakten auch nur Meinungen seien. Natürlich führt nicht jede Studie zu objektiven und damit unangreifbaren Ergebnissen. Aber es gibt durchaus gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, die keine alternative Sichtweise zulassen. Wer sie leugnet, vertritt keine legitime Meinung. So lässt sich nicht abstreiten, dass die Erde rund und der Mensch für die aktuelle Klimakrise verantwortlich ist. Auf der anderen Seite ist die Weitergabe von Informationen durch die Medien nie vollkommen neutral. Nachrichtenauswahl und Wortlaut sind immer durch die Wertvorstellungen der Journalistinnen geprägt. Zum Beispiel, wenn ein Zeitungsartikel das stete Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als erstrebenswert darstellt, obwohl es den Klimaschutz gefährdet. Oder wenn Nachrichtensendungen ausführlicher über islamistische Anschläge als über Rechtsextreme berichten. Doch leider ist die Meinung, dass Berichterstattung absolut objektiv sein kann, in der Medienbranche weit verbreitet und trägt dazu bei, dass Teile der Bevölkerung skeptisch werden, wenn die versprochene Neutralität nicht eingehalten wird. Nicht nur beim Thema Wissenschaft stecken Missverständnisse hinter den vermeintlichen Krisen. Auch viele gesellschaftliche Probleme werden durch falsche Denkmuster verursacht. Da wäre zum Beispiel eine falsche Vorstellung von Macht und Erfolg. Die meisten von uns kennen das Klischee, dass nur die Rücksichtslosen und Aggressiven in Wirtschaft und Politik Karriere machen. Doch eine Studie der Psychologen Cameron Anderson und Darren L. Sharps sowie weiterer Forscher aus dem Jahr 2020 zeigt etwas anderes. Dass Menschen, die manipulativ oder betrügerisch veranlagt sind, nicht automatisch erfolgreicher sind. Denn jegliche Vorteile dieses Verhaltens werden durch fehlende Kooperation mit anderen zunichte gemacht. Aus evolutionsbiologischer Sicht waren soziale Kompetenzen schon immer die besseren Führungsqualitäten. Menschengruppen können am besten überleben, wenn sie auf Teamwork setzen. Unsere Fehlannahme führt jedoch dazu, dass sich Strukturen in Wirtschaft und Politik etablieren, die diesen Zusammenhang fördern. Zum Beispiel, indem egoistische Bewerber in Führungspositionen kommen, weil sie automatisch als führungsstärker gelten.
Du kannst dir merken, viele Krisen entstehen durch ein falsches Verständnis von Wissenschaft und den Irrglauben, dass Führung mit Egoismus einhergehen muss.
Den ersten Schritt haben wir nun getan. Wir wissen, dass viele Krisen auf falschen Annahmen beruhen. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, warum wir diese so schwer ablegen können.
Blink Nummer 3. Das Gehirn ist ein Gewohnheitstier.
Die Lösung unserer Probleme wird immer dringender. Unser Wirtschaftssystem verstärkt beispielsweise soziale Ungleichheiten und psychische Probleme. Gleichzeitig befeuert es die Klimakrise, die unsere Lebensgrundlagen gefährdet. All das wissen wir. Und trotzdem schaffen wir es nicht zu handeln. Warum? Die Antwort lautet, weil wir uns auf unser Steinzeithirn verlassen. Wir geben bestimmten Funktionsweisen unseres Gehirns Vorrang, die evolutionär nützlich waren, in unserer heutigen Welt jedoch zu Problemen führen und Lösungen im Wege stehen. Die erste hinderliche Eigenschaft unseres Gehirns ist seine Faulheit. Vor tausenden Jahren war unsere Nahrung begrenzt, weshalb das Gehirn am liebsten im Sparmodus arbeitete. So stellte es sicher, dass die Energiereserven für wichtigere Dinge wie Fortpflanzung zur Verfügung standen. Der Energiesparmodus macht unser Gehirn aber leider zu einem Gewohnheitstier. Eine Studie, die von der britischen Psychologin Wendy Wood und Kollegen im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurde, schätzt, 90-95% unserer Handlungen sind Gewohnheiten. Sie laufen automatisch ab, damit wir nicht viel Energie dafür aufwenden müssen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn denkt, gewohnte Handlungen seien gut für uns. Was bisher zu unserem Überleben beigetragen hat, kann schließlich nicht schlecht sein. Die Vorliebe unseres Gehirns für Altbewährtes heißt in der Psychologie Status Quo Bias. Er lässt uns glauben, dass das, was wir machen, richtig sei. Das beschränkt unser Vorstellungsvermögen und steht Veränderungen im Weg. Nehmen wir das Beispiel Straßenverkehr. In Deutschland haben Autos bei der Stadtplanung meist Vorrang und jeder Versuch, daran etwas zu ändern, wird heftig diskutiert. So wie bei den Pop-up-Fahrradwegen, die den Platz für Fahrräder auf Berlins Straßen während des Corona-Lockdowns vergrößern sollten und einen Rechtsstreit nach sich zogen. In den Niederlanden haben Fahrräder eine andere Stellung. Dort werden die Drahtesel im Straßenverkehr priorisiert. Und so steigt jeder, der kann, selbstverständlich aufs Rad, um von A nach B zu kommen. Das Interessante dabei, diesen Zustand gab es nicht immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Auto auch in den Niederlanden einen riesigen Aufschwung. Doch als in den 70ern 400 Kinder pro Jahr durch Autounfälle ums Leben kamen, wurde die Autopriorisierung hinterfragt und das Fahrradfahren als sichere Alternative gezielt gefördert. Ein Beispiel dafür, wie wir schlechte Gesellschaftsstrukturen durch eine Änderung unserer Einstellungen abschaffen können.
Was zeigt uns das? Die Faulheit unseres Gehirns führt dazu, dass wir den Status quo hinnehmen und keine Lösung für unsere Probleme entwickeln.
Doch damit nicht genug. Unser Hirn hat eine zweite schlechte Eigenschaft, die uns an schädlichen Dingen festhalten lässt. Es ist ein schlechter Berater für die Zukunft.
Blink Nummer 4. Die Bürde falscher Vorhersagen.
Während der Corona-Pandemie war die Ungewissheit weltweit groß. In den ersten Wochen wusste niemand, auf welchem Wege sich das Virus überträgt, wer gefährdet ist oder wie die Arbeitswelt im Lockdown organisiert werden soll. Ein Zustand maximaler Unsicherheit, den viele als belastend empfanden. Ein Grund dafür ist, dass unser Gehirn es gar nicht mag, unvorbereitet in eine Situation hineinzugehen. Wie stark diese Abneigung gegen Ungewissheit ausgeprägt ist, beabsichtigten Wissenschaftler des University College London im Jahr 2016 herauszufinden. Sie setzten dafür 45 Probanden verschiedenen Situationen aus, in denen die Wahrscheinlichkeiten, einen elektrischen Schlag zu bekommen, unterschiedlich hoch waren. Nebenbei maßen sie die Stressreaktionen der Probanden. Das Ergebnis? Die Ungewissheit, ob wir einen Elektroschlag abkriegen oder nicht, stresst uns mehr als die Gewissheit, einen zu bekommen. Um diesen Zustand zu umgehen, ist unser Gehirn permanent damit beschäftigt, Vorhersagen zu treffen. Zum Beispiel darüber, wie eine bestimmte Situation ausgehen wird oder wie wir uns dabei fühlen werden. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Diese Prognosen liegen oft falsch und sie stehen damit notwendigen Veränderungen im Weg. Beispielsweise neigen wir dazu, die Wirkung von Ereignissen auf unsere Gefühlslage zu überschätzen. Das Phänomen nennt sich Impact Bias. Besonders stark überschätzen wir die Intensität und Dauer negativer Emotionen. Das kann dazu führen, dass wir uns gar nicht erst in die entsprechende Lage begeben und bloß nichts Neues wagen wollen. So bleiben wir manchmal in einer unglücklichen Beziehung, weil wir uns den Trennungsschmerz als unerträglich vorstellen. Oder wir gehen nicht mehr zum Check-up bei unserer Zahnärztin, weil uns der bloße Gedanke ans Bohren in Angst und Schrecken versetzt. Aber warum sind wir so schlecht im Erstellen von Prognosen? Weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Einflussfaktoren bei unseren Analysen berücksichtigen können. Ansonsten würde das Nachdenken nämlich viel zu lange dauern. Diese Schwäche in unserem Gehirn mag auch damit begründet sein, dass unsere Prognosefähigkeit evolutionär gesehen eine sehr junge Errungenschaft ist und damit noch nicht ganz ausgereift.
Im Klartext heißt das, unser Gehirn liefert uns oft falsche Prognosen über die Zukunft und hält uns damit von Veränderungen ab.
Gewappnet mit dem Wissen, was uns in die ewige Dauerkrise geführt hat, können wir nun nach vorn blicken und uns anschauen, wie wir es besser machen können.
Blink Nummer 5. Der Blick nach vorn. Dynamisches Denken.
Im Mai 2020, mitten in der Corona-Pandemie, hatte die Autorin wieder einen Plopp-Moment, der ihr Klarheit verschaffte. Nach einer langen Wanderung stand sie mit zerzausten Haaren und müden Beinen auf dem Gipfel des Brockens, des höchsten Bergs Norddeutschlands. Da erblickte sie im Fenster des Besucherzentrums einen Zettel. Darauf stand: Augen auf und durch. Das ist doch das perfekte Motto unserer Zeit, dachte Urna. Was, wenn wir endlich anfingen, Probleme anzugehen? Wenn wir sehen könnten, welche Alternativen möglich sind? Genau darum soll es nun gehen, um ein dynamisches Denken statt eines statischen Denkens. Wer statisch denkt, bleibt in den Gewohnheiten seines Gehirns gefangen. Er akzeptiert die äußeren Umstände, weil er nicht daran glaubt, eine Wahl zu haben. Dynamisches Denken hingegen beruht auf der Erkenntnis, dass wir mit unseren Gedanken uns selbst und unsere Umwelt verändern können. Diese Denkmethode besteht aus drei Teilen. Erstens, auf Lösungen fokussieren. Zweitens, Stammesdenken überwinden. Drittens, neue Geschichten erzählen. Heutzutage dreht sich vieles um die Frage, wogegen wir sind. So sind wir vielleicht gegen Diskriminierung oder schlechte Arbeitsverhältnisse. Aber zu viele Menschen sind auch gegen andere aufgrund ihrer Nationalität, ihres Geschlechts oder ihrer Religion. Wenn du dynamisch denkst, überwindest du solches Lagerdenken. Denn du erkennst, um die Welt besser zu machen, müssen alle an einem Strang ziehen. Und dann stellst du dir die Frage, wofür du eigentlich bist. Zum Beispiel für bessere Gesundheit oder für mehr Gerechtigkeit. Der Blick nach vorn animiert dich nämlich zu handeln. Der Psychotherapeut Steve DeShazer sagte dazu sinngemäß, das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Doch wir brauchen auch neue Narrative, um aus dem Status quo auszubrechen. Narrative sind Erzählungen, die Werte vermitteln und der Welt einen Sinn verleihen. Sie bestimmen, welche Ausgestaltung der Gesellschaft wir als richtig erachten. Dass die Deutschen im Gegensatz zu den Niederländern heute noch stark an ihren Autos hängen, rührt daher, welche Assoziationen Autos in Deutschland hervorrufen. Sie stehen für wirtschaftlichen Aufschwung, deutsche Ingenieurskunst und persönliche Freiheit. Wenn wir die Mobilitätswende vorantreiben wollen, brauchen wir aber eine andere Erzählung. Eine, die Menschen überzeugt, dass Fahrräder und der öffentliche Personennahverkehr die bessere Wahl sind.
Dynamisches Denken versucht also, Lösungen zu erarbeiten, Grenzen zu überwinden und neue Narrative zu entwickeln.
In den letzten drei Blinks schauen wir uns weitere Faktoren an, die das dynamische Denken erleichtern und unsere Gesellschaft aus der Dauerkrise herausführen können.
Blink Nummer 6. Besinnung auf unsere soziale Natur.
Am Anfang unserer Blinks haben wir persönliche Krisen entlarvt und festgestellt, dass viele daher rühren, dass wir permanent unglücklich sind. Wir sind unglücklich, weil wir vergessen haben, was unser Wohlbefinden wirklich steigert, nämlich gute Beziehungen zu anderen Menschen. 2002 veröffentlichten die US-amerikanischen Psychologen und Glücksforscher Ed Diener und Martin Seligman dazu eine Studie mit dem Namen Very Happy People. Die Forscher maßen das persönliche Glücksempfinden von 222 Studierenden. Anschließend verglichen sie die glücklichsten und unglücklichsten Probanden anhand verschiedener Kriterien. Weder sportliche Aktivität noch Religion machte einen Unterschied. Ein Kriterium schien allerdings direkt mit dem persönlichen Glücksempfinden zusammenzuhängen: gute soziale Beziehungen. Soziale Beziehungen werden durch mehrere Faktoren gestärkt. Einer davon ist Dankbarkeit. Ein wöchentliches Dankbarkeitstagebuch zu führen, kann schon nach wenigen Wochen glücklicher machen. Außerdem führt regelmäßig empfundene Dankbarkeit zu einem besseren Selbstwertgefühl, mehr Optimismus und einem stärkeren Immunsystem. Der auf diesem Gebiet führende Psychologe Robert Emmons sagt sogar, dass das Gefühl unsere Beziehungen stärkt, indem es uns verdeutlicht, welche Personen uns auf unserem Lebensweg unterstützt haben. Auch für andere Menschen etwas zu tun, führt zu einem glücklicheren Leben. Dabei ist es egal, ob wir 5 Euro spenden, jemandem ein Geschenk machen oder uns als Freiwillige engagieren. In all diesen Fällen wird das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert und wir fühlen uns gut. Für andere Geld auszugeben, macht sogar glücklicher, als sich selbst etwas zu kaufen. Das hat eine neurologische Studie der University of Pittsburgh und University of California 2016 unter der Leitung von Tristan Inagaki und Naomi Eisenberger herausgefunden. Zu stabilen sozialen Beziehungen gehören aber auch Berührungen. Bei Körperkontakt wird im Gehirn der Botenstoff Oxytocin freigesetzt, der unter dem Namen Kuschelhormon bekannt ist und das Wohlbefinden steigert. In unserer modernen, individualistischen Welt ist körperliche Nähe jedoch weitestgehend abhanden gekommen. Während Kinder indigener Völker zwischen 60 und 90% ihrer Zeit in Körperkontakt mit anderen Menschen stehen, sind es in den Industrienationen gerade einmal 10%.
Wir können festhalten, der Mensch braucht gute Beziehungen zu anderen Menschen, um glücklich zu sein. Dankbarkeit, gute Taten und Berührungen können sie fördern.
Kommen wir nun zu einem zweiten Aspekt, den wir für ein besseres Zusammenleben unbedingt fördern müssen: kritisches Denken.
Blink Nummer 7. Dank kritischem Denken zu mehr Verständnis.
Wie verhältst du dich in Diskussionen? Öfter mal einlenken oder bis zum bitteren Ende auf deiner Meinung bestehen? Wenn wir von einer Sache überzeugt sind, lassen sich viele manchmal selbst durch gute Gegenargumente nur schwer von ihrem Standpunkt abbringen. Wenn du dein dynamisches Denken trainieren möchtest, solltest du solche Fehler allerdings vermeiden. Denn für diese lösungsorientierte Denkmethode ist es wichtig, die Welt und dich selbst kritisch zu hinterfragen. Das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Wissenschaft und dem Glauben an alternative Fakten. Ein ehemaliger Forscherkollege der Autorin Sam Schwarzkopf fasst das in einem Beitrag auf seinem Blog Neuroneurotic treffend zusammen. Er erklärt, dass das kritische Hinterfragen von Thesen Teil des wissenschaftlichen Prozesses ist. Nach Abwägung aller vorliegenden Beweise wird schließlich die überzeugendste Theorie angenommen. Verschwörungsgläubige sehen hingegen nur einen kleinen Teil der verfügbaren Daten überhaupt als legitim an. Ihnen ist kritische Selbstreflexion abhanden gekommen. Wenn wir eine bessere Welt gestalten wollen, sollten wir uns auch mit unserer Kommunikation beschäftigen. Sprache ist bekanntermaßen nicht neutral. Die Worte, die wir benutzen, lösen in unserem Kopf Gefühle und Assoziationen aus, genau wie bei denjenigen, die sie hören. Dieser Macht müssen wir uns bewusst sein. Dabei kann es helfen, sich während eines Gesprächs 3 Fragen zu stellen. Erstens, welche Handlung vollziehe ich, wenn ich spreche? Wenn wir mit dem Verkäufer über das schöne Wetter plaudern, beschreiben wir nicht einfach nur den herrlichen Frühlingstag vor der Tür. Wir betreiben Smalltalk. Wir sollten uns bewusst sein, dass Sprache und Handeln stets eng verknüpft sind. Zweitens, welche Konsequenzen haben meine Worte? Die Wahl unserer Worte spielt eine wichtige Rolle. Ob wir den Text eines Kollegen beispielsweise als guten ersten Versuch oder als grottenschlecht bezeichnen, kann darüber entscheiden, ob er die Kritik als konstruktiv wahrnimmt oder wochenlang nachtragend ist. Drittens, sprechen mein Gegenüber und ich gerade über das Gleiche? Das Konzept der Freiheit mag für ein FDP-Mitglied eine ganz andere Bedeutung haben als für eine Abgeordnete der Linken. Solche Unterschiede können zu Missverständnissen führen und die Kommunikation stören.
Du siehst also, kritisches Denken und das Bewusstsein über die Macht der eigenen Worte können uns helfen, wieder mehr Verständnis füreinander zu schaffen.
Bisher haben wir einen Aspekt vernachlässigt, der unerlässlich ist, wenn wir große Veränderungen anstoßen wollen: den Willen, unsere Komfortzone zu verlassen.
Blink Nummer 8. Wir brauchen wieder mehr Mut.
Die Afroamerikanerin Rosa Parks gilt bis heute als Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Im Jahr 1955 weigerte sie sich, ihren Platz im Bus für einen weißen Mann aufzugeben. Zu einer Zeit, als rassistische Gesetze die Trennung von Schwarzen und Weißen im öffentlichen Raum vorschrieben, machte sie sich damit strafbar. Doch Parks hatte keine Angst. Sie sagte später, sie habe endlich herausfinden wollen, welche Rechte ihr als Bürgerin von Alabama zustanden. Ihre mutige Tat war einer der Auslöser der Bürgerrechtsbewegung, die zur Abschaffung vieler rassistischer Gesetze führte. Welche Prinzipien können dir dabei helfen, künftig ein Stück weit mutiger zu sein? Zunächst einmal die Erkenntnis, dass alles relativ ist. Wie wir die Welt sehen und welche Einordnungen wir vornehmen, hängt von Faktoren wie Kultur, Bildungsgrad oder Beruf ab. Umgekehrt bedeutet das, wir können unseren Blickwinkel ändern. Wir können gesellschaftliche Strukturen, Gesetze oder Normen neu denken, so wie Rosa Parks, die diskriminierenden Strukturen nicht mehr hinnehmen wollte und eine Welt sah, die gerechter sein könnte. Ein zweites Prinzip, das zu mehr Mut anregen kann, ist die Einsicht, dass alles, was wir tun, eine Entscheidung ist. Die Psychologin Barbara Sahakian und die Neurologin Jamie Nicole Labuzeta erklären in ihrem Buch Bad Moves, dass jeder Erwachsene täglich 35.000 Entscheidungen trifft. Wir können nicht nicht entscheiden. Auch eine Nichtwählerin trifft beispielsweise eine Wahl, nämlich dagegen zu sein, einer Partei ihre Stimme zu geben. Die Frage lautet also nicht, ob wir eine Entscheidung treffen wollen, sondern welche. Wollen wir uns dafür entscheiden, mehr Menschen ein glückliches Leben zu ermöglichen? Dafür sorgen, dass die Menschheit auf diesem Planeten eine lebenswerte Zukunft hat und daher gemeinsam mehr für den Klima- und Umweltschutz tun? Diese Entscheidung liegt einzig und allein bei uns. Und sie beginnt in unserem Kopf.
Um es zusammenzufassen, Veränderungen erfordern Mut. Und den können wir finden, indem wir uns bewusst machen, dass alles relativ ist und wir bei jeder Entscheidung eine Wahl haben.
Um unser dynamisches Denken voll entfalten zu können, brauchen wir also einen besseren sozialen Zusammenhalt, die Fähigkeit zur Reflexion und Mut. Dann haben wir gute Chancen, endlich die Umstände zu ändern, die uns momentan von einer Krise in die nächste führen.
Damit endet unsere Anleitung zum dynamischen Denken zu dem Buch Raus aus der ewigen Dauerkrise von Maren Urner. Wenn dich die deprimierende Nachrichtenlage Tag ein, Tag aus im Krisenmodus hält, bist du nun vielleicht überrascht. Schließlich hast du in den Blinks gelernt, die vermeintlichen Dauerkrisen, die uns umgeben, sind in Wahrheit gar keine Krisen. Sie sind Umstände, die wir mit dynamischem Denken ändern können. Bisher haben wir uns jedoch eher auf die schlechten Funktionsweisen unseres Gehirns verlassen und damit den Status quo erhalten. Wir stecken fest in unseren Gewohnheiten und glauben den Prognosen unseres Gehirns, dass die Zukunft meist schwärzer malt, als sie ist. Um dieser Zwickmühle zu entkommen, müssen wir lösungsorientierter denken. Und wir brauchen eine Rückbesinnung auf unsere soziale Natur, die uns wahrhaft glücklich macht. Großbritannien zeigt, wie sich das von staatlicher Seite fördern lässt. Dort verschreibt der staatliche Gesundheitsdienst Menschen, die unter Einsamkeit und Depressionen leiden, soziale Kontakte auf Rezept. Damit leisten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei NGOs oder Nachbarschaftsprojekten Freiwilligenarbeit. Das fördert nicht nur den sozialen Austausch, sondern verbessert auch die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen. Wir hoffen, dass auch du dich nun ermutigt fühlst, die Welt zu verändern. Bis bald.